Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir sprechen über das, wofür die Nachrichten nicht immer so viel Zeit haben. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr, dieses Mal mit mir, Philipp Abresch. Der 7. Oktober war einschneidend in jeder Hinsicht. Nach dem schrecklichen Angriff der Hamas auf Israel werden noch immer 120 Menschen im Gazastreifen in Geiselhaft vermutet. Wie viele von ihnen noch am Leben sind, wir wissen es nicht. Gaza wird seitdem von der israelischen Armee heftig angegriffen und jeden Tag sterben dort Menschen. Der Krieg im Nahen Osten hat die Region dramatisch verändert, das Leben der Menschen auf beiden Seiten und auch das Zusammenleben. Seit dem Angriff der Hamas lässt Israel keine Palästinenserinnen und Palästinenser mehr ins Land, weder aus dem Gazastreifen noch aus dem Westjordanland. Israel schottet sich ab. Zehntausende Menschen aus Gaza und der Westbank, die früher in Israel gearbeitet haben, haben dadurch ihren Job verloren und Einkommen für ihre Familien. Israel wiederum will palästinensische Arbeitskräfte ersetzen und sucht inzwischen weltweit, vor allem in Indien. Warum gerade Indien? Zu welchen Bedingungen? Wissen die Menschen, die da kommen, überhaupt, worauf sie sich einlassen? Meine Kollegin Sophie von der Tann aus dem Studio Tel Aviv und Annette Kammerer aus dem Studio Delhi haben diese Geschichte zusammen recherchiert und jetzt erzählen sie uns davon. Sophie, fangen wir vielleicht mal bei dir an. Wo fällt es dir in deinem israelischen Alltag auf, dass palästinensische Arbeitskräfte fehlen, dass sie Israel verlassen haben?
Ja, die haben das Land nicht nur verlassen, die kommen vor allen Dingen nicht mehr hierhin. Die kommen nicht mehr über die Grenze vom Westjordanland nach Israel, das dürfen sie nicht mehr. Und das merkt man zum Beispiel auf Baustellen. Da stehen viele still, beziehungsweise es wird sehr viel langsamer gebaut. Und das hat man am Anfang auch gemerkt, dass Arbeitskräfte fehlen, zum Beispiel in Restaurants. Dass die einfach nicht so lange geöffnet waren oder geschlossen waren, Menü verkürzt haben. Merkt man an vielen Ecken und Enden, dass Arbeitskräfte aus dem Westjordanland einfach fehlen.
Diese Arbeitskräfte, die fehlen seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff der Hamas auf Israel. Wie lief das eigentlich ab? Durften die dann von einem auf den anderen Tag nicht mehr kommen?
Ja, also für Palästinenser gibt es Arbeitsgenehmigungen in Israel und dann seit dem 7. Oktober, seit den Hamas-Angriffen, waren die Grenzen geschlossen aus Angst, dass Arbeiter aus dem Westjordanland eine Gefahr darstellen könnten. Und das sei immer wieder das Gleiche nach Kriegen oder während Kriegen, hat mir eine Mitarbeiterin von einer NGO namens Kavla Ovet erzählt. Diesmal geht das halt nur sehr lang. Und die war da auch sehr kritisch. Sie sprach da auch von einer Kollektivstrafe.
This system of collective punishment, which we witness now with the Palestinian workers, it's something that Israel does regularly, like every war, every operation, every time that something set on fire, then the Palestinian workers are being sent home.
Und die Arbeitgeber, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, wir würden uns eigentlich wünschen, dass die palästinensischen Arbeitskräfte wiederkommen können, weil die ein gutes Verhältnis zu den Arbeitgebern haben, viele, und einfach auch gute Arbeiter wären. Und ja, genau, es gab auch andere Arbeiter noch, vor allen Dingen aus Thailand, aber auch aus den Philippinen. Viele haben nach dem 7. Oktober Israel verlassen. Man muss auch dazu sagen, dass viele auf den Feldern rund um den Gazastreifen gearbeitet haben, getötet wurden während der Terrorangriffe der Hamas, als Geiseln verschleppt wurden. Und deswegen haben viele das Land, die das überlebt haben, beziehungsweise die in anderen Teilen des Landes gearbeitet haben, das Land verlassen. Aber es sind auch viele jetzt wieder zurückgekommen, um hier wieder zu arbeiten.
Inzwischen hat Israel auch neue Arbeitskräfte angeworben, unter anderem aus Indien. Ich kann mir vorstellen, dass da einige auch ein mulmiges Gefühl hatten, ne, in eine Krisenregion zu reisen und dort dann zu arbeiten. Sophie, wen hast du getroffen und was haben dir diese Menschen erzählt?
Ich habe Nivin getroffen und der hat eine ziemlich tragische Geschichte. Der ist im Dezember zusammen mit seinem Bruder aus Indien gekommen, um in Israel zu arbeiten, in der Landwirtschaft. Und der Bruder hat im Norden an der Grenze zum Libanon gearbeitet und dort ist eine Hezbollah-Rakete auf dem Feld eingeschlagen, wo er gearbeitet hat. Und die hat ihn getroffen und er wurde getötet. Und Nivin ist dann mit dem Sarg und seinem toten Bruder zurück nach Indien und ist jetzt trotz allem wieder zurück in Israel, weil er einfach das Geld so dringend braucht.
Because I told you, we both came here for our family. So that was the main issue. And also I I left my brother here. So I want to be here. I miss my brother very much. So I came here and I'm working here. The presence is with me at every time.
Und uns hat er aber auch gesagt, in einem wirklich sehr emotionalen Interview, dass er sich trotz allem seinem Bruder hier auch irgendwie näher fühlt und ja, eigentlich sogar hierhin wieder zurück wollte, so verrückt das klingt.
Es klingt verrückt für unsere Ohren. Ich kann mir vorstellen, dass also neben allen Gefahren, die dort lauern, auch vielleicht die Arbeitsbedingungen nicht die einfachsten sind auf den Baustellen, auf den Feldern, oder?
Ja, also er meinte zu mir, er war vorher im Golf, hat er gearbeitet und an anderen Orten. Er findet Israel im Vergleich gut, aber er hat auch gesagt, er hat an einigen Arbeitsplätzen weniger bekommen, als ihm eigentlich versprochen wurde. Was ich von dieser NGO, mit der ich gesprochen habe, die sich für Arbeitnehmerrechte einsetzt, gehört habe, ist, dass es oft schlechte Unterbringung gibt, dass da die Standards nicht eingehalten werden. Zum Beispiel manchmal umgeben von Hühnerställen, obwohl das eigentlich nicht mitten in der Farm sein sollte, die Unterbringung. Und naja, dann ist natürlich Sicherheit eins der ganz großen Themen. Gerade wenn man in den Norden schaut, dort wo Nivins Bruder von einer Rakete getötet wurde, da fehlt es dann oft auch an Schutzbunkern für diese Menschen.
Mhm. Nivin kommt aus Indien. Warum ist Israel ausgerechnet in Indien auf Helfersuche gegangen? Hol mir mal Annette dazu. Du hast in Indien die Menschen aufgesucht, die sich aufmachen wollen nach Israel oder Familienmitglieder haben, die dort schon arbeiten. Wie war das für dich? War es schwierig, solche Menschen zu finden?
Also wir haben die Familie von Niven besucht. Tatsächlich ist der Fall hier relativ bekannt, eben weil er der erste oder sein Bruder eher, weil der Bruder der erste indische Arbeiter war, der in Israel gestorben ist und der dort eben auch nach dem Angriff der Hamas erst hingegangen ist. Es gab schon immer Arbeiter, also in Indien gibt es irgendwie 2 Millionen Menschen, die pro Jahr auf den Arbeitsmarkt strömen. Gleichzeitig gibt es ein großes Problem von Unterbeschäftigung. Also es gibt zu wenig Arbeit, die dir dein Leben bezahlt. Und deshalb sind indische Arbeiter eigentlich überall auf der Welt, in den Golfstaaten zum Beispiel, in Katar, Dubai etc. Und in Israel waren sie auch, aber der Angriff der Hamas hat es in dem Sinne verändert, als Israel und Indien dann schon im November, also keinen Monat nach dem Angriff, ein bilaterales Abkommen unterschrieben haben. Und das regelt eben diese Arbeitsmigration von Indern nach Israel.
Und was steht dann in diesem Abkommen drin? Also kann ich mir das so vorstellen, wie damals das Gastarbeiterabkommen zwischen Deutschland und zum Beispiel der Türkei?
Was in dem Abkommen zwischen Indien und Israel genau drin steht, das wissen wir nicht so ganz, denn der Text ist erstmal nicht öffentlich. Wir hatten aber die Möglichkeit, über Beamte und Menschen, die mit dem Thema beschäftigen, einen Blick reinzuwerfen. Und erstmal das Interessanteste ist, dass dort von keiner Zahl die Rede ist. Also in den Medien heißt es immer wieder, Indien möchte 100.000 Arbeiter nach Israel schicken oder würde 100.000 Arbeiter nach Israel schicken. In den Abkommen selbst haben wir jetzt aber keine Zahl gefunden, die das irgendwie stützt, sondern das regelt erstmal nur, dass Arbeiter aus Indien nach Israel können in 2 Sektoren, nämlich dem Bausektor, der Baubranche und dem Pflegebereich. Und bisher soll Israel 10.000 Menschen aus Indien angeworben haben für den Bausektor und 5.000 eben für den Pflegebereich. Es ist aber, dieses Abkommen kennt jetzt keine Obergrenze, es kennt auch keine Untergrenze sozusagen. Das definiert erstmal, wer ist Arbeiter, wer ist zuständig für sie. Zum Beispiel unterzeichnen die Arbeiter, die über dieses Abkommen nach Israel gehen, unterzeichnen den Arbeitsvertrag auch nicht zum Beispiel mit dem indischen Staat oder ähnliches, sondern mit der israelischen Behörde. Das heißt, der indische Staat rekrutiert zwar und organisiert diese Veranstaltungen, das Arbeitsverhältnis aber besteht dann am Ende zwischen dem Inder selbst, dem indischen Arbeiter selbst und der israelischen Behörde.
Du hast eben gesagt, ihr wart zu Hause bei der Familie von Nevin. Was haben die euch eigentlich erzählt?
Zum einen mal von dieser Angst, die sie hatten, als ihre 2 Söhne nach Israel gegangen sind. Die Mutter hatte uns erzählt, dass sie immer wieder ihren Sohn gefragt hat, der in der Nähe zum Libanon die Arbeit gefunden hat auf einer Farm, ob er nicht woanders arbeiten könnte. Kann er nicht woanders irgendwie hingehen? Weil sie auch selbst in den indischen Medien immer wieder auch von Raketeneinschlägen gehört hatte. Und er hat sie aber immer in Sicherheit gewogen und hat gesagt, nein, Mama, mach dir keine Sorgen. Hier sind überall Soldaten, die Raketen werden abgefangen. Zum anderen hat uns die Familie aber auch erzählt, einfach wie groß ihre Not ist und wie lange der Weg dahin war, dann nach Israel zu gehen. Also es ist zum einen so, dass das Geld, was versprochen wurde, 1500 Dollar pro Monat pro Kopf, extrem viel Geld für die Familie ist. Also vor Ort gibt es kaum Arbeit und wenn es Arbeit gibt, dann ist sie sehr unregelmäßig, immer mal wieder. Zum Beispiel der Vater, der arbeitet am Hafen, aber auch das ist eigentlich eher Saisonarbeit. Und so eine richtige verlässliche Einkommensquelle hatte die Familie nie.
Wissen die Menschen eigentlich, die sich für Arbeit in Israel interessieren, worauf sie sich einlassen? Also eine Hisbollah-Rakete hat den Bruder von Nevin getötet. Sind diese Gefahren eigentlich bekannt?
Ich glaube, es ist vor allem das Gehalt, das Inder und Inderinnen dorthin lockt. Denn in den Anzeigen werden Gehälter versprochen von 1500 Dollar. Wir haben mit einem Beamten der zuständigen Behörde gesprochen, der sozusagen dieses staatliche Abkommen zwischen Israel und Indien betreut und die Leute dorthin schickt. Der hatte uns erzählt, dass Menschen einen Bonus bekommen für jeden Monat, den sie dort sind, neben eben dem Grundgehalt, was schon so viel besser ist als das, was man normalerweise in Indien bekommt. Und deshalb lockt eben vor allem das Geld und die Angst, dort zu sterben, das ist was, was dann viele Inderinnen und Inder in Kauf nehmen, eben weil man so verzweifelt ist. Vielleicht zur Einordnung, Usman Javed von der NGO Fair Square, der auch ein Arbeitsrechtsexperte in Indien ist, der hat uns erzählt, was Menschen in Indien normalerweise verdienen.
In India, if you earn more than 25,000 rupees per month, you fall in the top 10%, the top decile of the income distribution.
Also wer mehr als ungefähr 300 Euro im Monat verdient in Indien, gehört schon zu dem am besten verdienenden 10% des Landes. Das muss man sich mal vorstellen. Und gleichzeitig habe ich aber auch jemanden getroffen, der am Flughafen ganz zufällig in so eine Gruppe von Arbeitsmigranten reingerannt ist, die nach Israel geflogen sind oder eben eher geflogen wurden. Die hatten alle die gleichen T-Shirts an von dieser Behörde eben. Jeder hatte eine Nummer. Und er hat sie gefragt, wohin fliegt ihr denn eigentlich zum Arbeiten? Und die konnten kaum irgendwie das Wort Israel aussprechen, geschweige denn konnten sie lesen. Denn sie haben gesagt, ich glaube, wir gehen hier zum Arbeiten hin, was auf unseren T-Shirts steht. Da stand aber eigentlich nur der Name der Behörde und Reimagining Future, also die Zukunft neu denken sozusagen.
Kannst du uns mal einen Eindruck davon geben, wie dieses Business eigentlich funktioniert? Da gibt es Reiseagenturen, die die Leute rekrutieren und dann nach Israel bringen. Wie ist das organisiert eigentlich, so viele Arbeiter nach Israel zu bringen in diesen Zeiten?
Also Niven und sein Bruder, der dann verstorben ist, die sind mit einer privaten Agentur nach Israel im Dezember gegangen. Das bedeutet, die haben Geld und auch gar nicht so wenig Geld, ehrlicherweise, umgerechnet um die 3000 Euro an einen Vermittler bezahlt. Der hat dann das Visum organisiert und auch die Arbeitsstelle. Teilweise wird da aber ganz schön großer Schmuh sozusagen betrieben. Also manchmal bezahlt man auch das Geld und kann dann gar nicht in das Land reisen. Das ist denen tatsächlich auch vorher schon mal passiert. Da wollten die zwei Brüder nach Großbritannien zum Beispiel, haben dieses Geld an den Vermittler überwiesen, mit aber auch dann Krediten und von Freunden haben was dazugegeben, also irgendwie hart zusammengeklaubt, haben das Geld gegeben und dann kam eben das Visum nicht und sie blieben dann auf diesen Schulden von 3000 Euro sitzen. Und wenn man kaum was verdient, dann kann man sich vorstellen, wie schlimm das ist, plötzlich 3000 Euro bezahlen zu müssen. Das ist der eine Teil, das sind die privaten Agenturen, da wird teilweise also nicht kontrolliert, ob die jetzt wirklich dann liefern, was sie versprechen oder ob sie einfach zu viel Geld abknöpfen. Und der andere Teil, der ist jetzt ganz speziell mit Israel, dass eben auch der indische Staat in dem Sinne eingestiegen ist, als dass er Rekrutierungen durchführt. Also die Inder, die über den indischen Staat dann nach Israel geflogen werden, die unterzeichnen ihren Arbeitsvertrag zwar nicht mit dem indischen Staat zum Beispiel, sondern gleich mit den israelischen Counterparts, aber es sind trotzdem die Bundesstaaten, die sagen, hier an dem und dem Tag kommt hier hin, wir suchen Maurer, wir suchen Fliesenleger oder was auch immer und das müsst ihr können und dann werden die Leute eben vor Ort in Indien ausgesucht und danach dann nach Israel geflogen.
Frage an Sophie in Tel Aviv. Wie viele Palästinenser haben eigentlich vor dem Ausbruch des Gazakriegs in Israel gearbeitet?
Ja, so ganz genau kann man das gar nicht sagen, meinte auch die Mitarbeiterin von der NGO zu mir, weil es zum Teil Arbeitsgenehmigungen gibt, offizielle, aber auch Menschen, die illegal über die Grenze gekommen sind, die nicht die offiziellen Checkpoints überquert haben, sondern irgendwo durch den Zaun gekommen sind oder die in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland arbeiten. Und das ist nicht wirklich dokumentiert. Und man geht davon aus, dass es so ungefähr 100.000 Arbeitsgenehmigungen für Palästinenser aus dem Westjordanland gab. Und dann kamen dazu nochmal ungefähr 20.000 für Palästinenser aus dem Gazastreifen.
Viele Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, lässt sich abschätzen, was das für die israelische Wirtschaft bedeutet, dass so viele Arbeitskräfte fehlen?
Ja, das ist ein großes Problem, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass 70% von denen auf Baustellen gearbeitet haben. Und ich habe mit einer Architektin gerade noch gesprochen, die meinte, ja, es führt halt dazu, dass sehr viel langsamer gebaut wird, alles halt sehr viel länger dauert und das macht es deutlich teurer. Und gerade wenn wir uns anschauen, dass hier ein großer Wohnungsmangel herrscht, ist das natürlich ein Problem, wenn der Wohnraum jetzt auch noch langsamer sozusagen weiter geschaffen wird. Und man sieht es eben auch in anderen Sektoren, was ich vorhin schon meinte, im Servicebereich, bei Restaurants zum Beispiel. Und das macht sich auf jeden Fall für die israelische Wirtschaft sehr bemerkbar.
Und sicherlich auch für diejenigen, die dort gearbeitet haben. Was bedeutet es eigentlich für die wirtschaftliche Lage, für die Familien im zum Beispiel Westjordanland, dass diese Einkommensquellen versiegt sind?
Ja, für die ist das zum Teil dramatisch, weil die in Israel deutlich mehr verdient haben als im Westjordanland, dort zum Teil auch gar keine Arbeit finden. Also ich war zum Beispiel im Dezember mal in Hebron, um genau darüber zu berichten, morgens mit Arbeitern, die versucht haben, auf der Straße, ja von der Straße weg sozusagen Arbeit zu finden, haben die darauf gehofft haben, dass sie jemand mitnimmt irgendwo auf eine Baustelle und die meisten haben gar nichts gefunden, seit Monaten damals schon. Und die verdienen halt sehr viel mehr normalerweise in Israel und das Geld, das fehlt jetzt einfach. Damit haben die ganze Familien ernährt. Das ist ein großer Wirtschaftsfaktor für das ganze Westjordanland. Und viele haben zum Beispiel auch Schulden bei der Bank, die abgezahlt werden müssen fürs Auto, fürs Haus. Und das bringt die gerade sehr in Bedrängnis.
Mhm. Erhoffen die sich denn, dass sie irgendwann wieder zurückkehren können zu ihren Arbeitsstellen? Menschen im Westjordanland?
Auf jeden Fall. Und es ist auch bei den Arbeitgebern hier in Israel so, dass viele sich erhoffen, dass sie zurückkommen. Es ist letztlich aber eine politische Debatte. Da gibt es diejenigen, die sagen, das ist viel zu gefährlich, das können wir nicht machen. Aber dann gibt es auch diejenigen, wie zum Beispiel den Verteidigungsminister Gallant, der gesagt hat, eine gute Wirtschaft und Wohlstand bei den Palästinensern im Westjordanland liege auch im Sicherheitsinteresse Israels.
Der Israel ist ja. Im Gegensatz zu den Arbeitskräften aus Palästina brauchen die Menschen, die jetzt aus Indien kommen oder aus anderen Ländern, die brauchen ja auch Unterkünfte. Also die pendeln nicht über die Grenze ins Westjordanland, sondern die müssen irgendwo unterkommen in Israel. Nimm uns mal mit in die Welt der Arbeiterinnen und Arbeiter. Wie leben die dort in Israel?
Ja, da muss ich aber auch dazu sagen, viele von den Arbeitern aus dem Westjordanland, die sind auch über Nacht hier geblieben. Nicht offiziell, aber weil der Weg einfach so lang ist.
Und die Grenzkontrollen wahrscheinlich auch so
aufwendig. Genau, also für viele hat das halt 4-5 Stunden gedauert, nur von ihrem Zuhause irgendwo im Westjordanland über den Checkpoint bis nach Israel. Die sind dann auch oft über Nacht geblieben. Die haben zum Teil auf den Baustellen übernachtet oder, das hat mir diese Mitarbeiterin von der NGO erzählt, zum Teil auch auf den Feldern rund um Gaza, auf den Feldern. Also auch die haben zum Teil hier übernachtet. Die Arbeitskräfte aus dem Ausland, aus Indien ja jetzt zum Beispiel, die müssen Unterkünfte kriegen und das müssen die Arbeitgeber auch stellen. Und da gibt es bestimmte Vorgaben, wie viele, auf wie viel Platz und Bäder und auch irgendwie sowas wie ja, Waschmaschinen und so weiter. Und das kommt sehr darauf an, wo man ist und ja, wer der Arbeitgeber ist. Diese Mitarbeiterin der NGO hat mir erzählt, dass die da schon oft zurückgemeldet bekommen, dass das nicht die Standards einhält und dass die Menschen nicht so untergebracht sind, wie sie es eigentlich sollten und dass sie dann manchmal zum Beispiel auch in Kauf nehmen, wenn sie eine schlechtere Bezahlung kriegen, als ihnen eigentlich versprochen wurde, aber dafür eine bessere Unterbringung, dass sie sagen, na gut, okay, dann geben wir uns damit jetzt zufrieden, obwohl sie ja eigentlich beides kriegen sollten. Gute Unterbringung oder zumindest standardgemäß und die Bezahlung ihnen versprochen wurde.
Ich glaube, wichtig ist dieser Unterschied zwischen, ob jetzt jemand auf eigene Faust nach Israel gegangen ist, quasi weil dort einfach händeringend Arbeitsplätze gesucht worden sind, oder eben über dieses staatliche oder quasi staatliche Rekrutierungssystem. Weil dieser Beamte von der Behörde hier, der meinte, ja, das ist alles, die sind da in guten Händen, die bekommen extra Geld für jeden Monat, die sie dort sind, die bekommen bestimmte Unterkünfte gestellt, ein bestimmtes Gehalt pro Stunde bekommen die bezahlt. Also das ist in diesem kleinen Heftchen, was sie da ausgehändigt bekommen, auch alles quasi geregelt, weil das eben in dem Abkommen beider Staaten geregelt ist. Gleichzeitig aber gibt es so Leute wie Niven und sein Bruder, die auf eigene Faust hingegangen sind, und da kümmert sich quasi niemand um die. Also die können sich natürlich bei ihrer Botschaft melden, aber ob die am Ende, also wenn die sogar teilweise vielleicht schwarz arbeiten, ob die dann am Ende ihr Gehalt ausgezahlt bekommen oder nicht, da kann man dann Glück haben mit seinem Arbeitgeber oder kann man Pech haben.
Mhm. Gibt es Arbeitskräfte, die vielleicht früher zurückgekommen sind, als sie es geplant hatten, die ernüchtert zurückgekommen sind, die vielleicht auch Angst hatten, einfach in so einer Situation auf den Feldern oder auf Baustellen arbeiten zu müssen?
Ich glaube, dieses Phänomen ist ehrlicherweise so jung, dass wir eher sehen, dass diese Welle von Leuten, die jetzt nach Israel gehen, die nimmt gerade erst Fahrt auf. Also der indische Staat, der spricht von knapp an die 5000 Leute, die über dieses staatliche Rekrutierungssystem nach Israel bisher gegangen sind. Wie viele privat gegangen sind, das weiß man nicht so ganz. Und die versuchen jetzt immer mehr Leute zu schicken, weil Israel bisher angeblich 10.000 Arbeiter für den Bausektor angefragt hat und 5.000 Arbeiter für die Pflege, also für Pflege, für Krankenhaus etc.
Indien unterstützt durch dieses Abkommen ja auch Israel darin, die palästinensischen Arbeitskräfte zu ersetzen, stimmt's?
Tatsächlich ist das die Kritik, die hier in Indien am lautesten ist. Also zum einen sagen Gewerkschaften, Indien mache sich mitschuldig daran, dass man Palästinenser kollektiv bestrafe. Also die sprechen auch von der Apartheid Israels sozusagen, an der Indien sich direkt beteiligt, indem es eben Israel hilft, die ausgewiesenen Palästinenser zu ersetzen mit indischen Arbeitern. Zum anderen kritisieren aber Menschen hier auch, dass Indien sich nicht wirklich kümmert um die Arbeiter dort vor Ort. Und die Gewerkschaften hier, aber auch der Experte von der NGO Fairsquare zum Beispiel, die kritisieren, dass die indischen Arbeiter, die nach Israel gehen, nicht registriert werden. Also normalerweise jeder, der hier aus Indien ins Ausland geht, der registriert sich in so einem elektronischen Migrationssystem, wo man dann eine Nummer bekommt und dann weiß der indische Staat, aha, okay, diese Bürger arbeiten jetzt auf dieser Baustelle in Land X. Und für Israel wäre das allerdings nicht der Fall, sagen zumindest Gewerkschaften und der NGO-Vertreter. Das heißt, was sie dem indischen Staat vorwerfen, ist nicht nur, dass sie sich quasi mitschuldig machen oder dass sie Israel dabei unterstützen, diese diskriminierende Politik gegenüber palästinensischen Arbeitern zu fahren, sondern auch, dass sie ihre indischen Arbeiter, wenn sie denn dann in Israel sind, nicht richtig schützen. Und Usman Javed von der NGO Fairsquare, der geht eben so weit, dass er sagt, okay, wir haben 2 Millionen Menschen, die hier jährlich auf den Arbeitsmarkt strömen, und jetzt sogar wenn es 100.000 Jobs sind, die man denen in Israel verspricht, ist es so ein Tropfen auf den heißen Stein, das bringt gar nichts. Und dafür wirft aber Indien die Politik der letzten Jahrzehnte quasi über Bord. Denn eigentlich war Indien immer ein Vertreter oder ein starker Befürworter von den Rechten von Palästinensern, im Sinne von, Indien hat von Anfang an eigentlich eine Zwei-Staaten-Lösung gefordert und war immer sehr stark auch auf der Seite zum Beispiel des Westjordanlandes oder des Gazastreifens. Und das ist eben heutzutage nicht mehr der Fall, kritisiert er.
Als die Hamas Israel angegriffen hat, da wurden auch Erntehelfer aus Thailand entführt. Und die sind zum Teil noch immer in Haft, richtig? In Geiselhaft. Ist das eigentlich noch ein Thema in Israel?
Nach wie vor sind 8 Thailänder und 1 Nepalese in, ja, als Geiseln im Gazastreifen. Und ich erinnere mich damals noch, als es überhaupt so langsam aufkam, da sind ja auch Arbeitskräfte, ausländische Arbeitskräfte verschleppt worden. Und das kam erst so nach und nach eigentlich durch. Und Klar, das Thema Geiseln hier ist extrem präsent, aber der Fokus liegt natürlich besonders auf den israelischen Geiseln. Mhm.
Gibt es eigentlich noch Kontakt zwischen zum Beispiel Landwirten in Israel und ihren früheren Helferinnen und Helfern aus Gaza? Ist dir das bekannt?
Ja, zum einen muss man natürlich dazu sagen, es ist jetzt ja nicht so gewesen, dass das vorher irgendwie so ein enger Kontakt immer war. Das waren vor allen Dingen einfach Arbeiter, die haben dort gearbeitet und dann sind die wieder zurück in Gazastreifen zu ihren Familien. Von manchen habe ich gehört, dass sie ganz am Anfang noch Kontakt hatten. Mittlerweile ist das einfach schon logistisch schwierig, weil der Gazastreifen im Krieg ist und unter Dauerbombardierung und es dort oft keinen Empfang gibt. Und meine Erfahrung ist, wenn man mit den Menschen spricht, dass nach diesen schrecklichen Angriffen der Hamas in den Kibbuzim und im Zuge dieser massiven Bombardierungen in Gaza beide Seiten so viel Leid erlebt haben, dass es ihnen wiederum schwerfällt, das Leid des anderen zu sehen und anzuerkennen. Und ich glaube, das macht grundsätzlich Kontakt zwischen beiden Seiten gerade schwierig.
Frage nach Delhi. Die Arbeitenden aus Indien, werden sie langfristig bleiben in Israel? Was meinst du, Annette?
Also das Abkommen zwischen beiden Staaten ist da ganz klar, dass es um temporary employment geht, also um zeitlich begrenzte Arbeit. Ich glaube aber schon, dass dieses Ziel, Palästinenser zu ersetzen, ein viel längerfristiges ist. Und das hatte auch schon vor dem 7. Oktober begonnen. Also es gab mal einen Besuch des israelischen Transportministers, Verkehrsministers hier in Delhi. Und der hatte dann gesagt, ah ja, super, dass wir uns schon mal treffen. Jetzt salopp gesagt, sage ich jetzt mal, wir wollen nämlich die Abhängigkeit von palästinensischen Arbeitern reduzieren. Und da soll uns Indien helfen. Das heißt, es ist ein viel größerer Prozess, der jetzt angestoßen wird und der dann auch die Zukunft quasi so ein bisschen die Rahmenbedingungen für die Zukunft dann setzt, dass man sagt, okay, aber jetzt haben wir hier doch die ausländischen Arbeiter, also die Arbeiter, die von überall aus der Welt herkommen, jetzt brauchen wir die palästinensischen Arbeiter gar nicht mehr.
Danke an Sophie von der Tann nach Tel Aviv und Annette Kamera in Delhi. Und wenn ihr über den Krieg in Nahost auf dem Laufenden bleiben wollt, dann hört doch in den Podcast Krieg und Terror von NDR Info rein. Jeden Vormittag und jeden Nachmittag bietet Krieg und Terror euch ein Update der aktuellen Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus der Nachrichtenredaktion. Den Podcast findet ihr in der Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. So, das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Hören, fürs Abonnieren und fürs Teilen, sagen Steffi Fetz und ich, Philipp Abresch.